Jesus, hab Dank, dass du hier bist und dass bei all dem, was wir denken können und mit unserem Kopf irgendwie verarbeiten können, dass du derjenige bist, der handelt, der übernatürlich an uns wirkt, zu unserem Besten. Und genau darum wollen wir dich auch bitten, dass du das tust, dass du uns ansprichst und dass wir spüren, dass du hier bist als der Lebendige. Amen. Es ist noch eine Woche bis Ostern. Wir stehen kurz vor dem Höhepunkt des Kirchenjahres. Alles andere im Kirchenjahr, egal wie schön das sich das anfühlt, also Weihnachten, ne? Man hat ja manchmal das Gefühl, Weihnachten ist eigentlich der Höhepunkt des Kirchenjahres. Nee, doch nicht. Ostern ist der Höhepunkt. Alles andere im Kirchenjahr und auch alles andere in unserem Leben, wenn wir Christen sind, dreht sich um Ostern. Dreht sich um den Mann von Golgatha, den Sohn Gottes, der die Schuld getragen hat. Jesus Christus. Und wenn ich so groß davon rede, das so wichtig mache, und das nicht ohne Grund, dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, der Mann von Golgatha, Jesus, der zu uns kommt, wie geht der eigentlich mit mir um? Wie ist der? Wir feiern heute die Ankunft Jesu in Jerusalem, wie Jesus nach Jerusalem einreitet auf dem Esel. Wie kommt er eigentlich bei mir an? Was ist eigentlich, wie begegnet er mir? Was habe ich von Jesus zu erwarten? Wie wird er mit mir umgehen? Kann ich mich in seine Obhut begeben? Wird er mich überfordern mit irgendwelchen Regeln? Werde ich vielleicht irgendwann abbrechen, weil ich es nicht mehr schaffe? Wie eine Diät. Irgendwann ist überreizt und dann ist auch wieder gut. Ich meine, Jesus hat mal in einem Gleichnis, hat er mit Leuten geredet, hat er gesagt, jeder, der einen Turm bauen will, der überlegt sich vorher, ob er sich diesen Turm leisten kann. Weil es wäre ja mega peinlich, wenn er anfängt und dann irgendwann mittendrin muss er aufhören, den Turm zu bauen. Und er sagt, er macht das Bild auf und sagt, Leute, genauso, überlegt euch, ob ihr das anfangt mit mir. Überlegt euch, ob ihr das mit Gott anfangt. Das Bild überträgt er auf Nachfolge, Jünger sein. Kann ich Nachfolge also überhaupt schaffen? Kriege ich das hin? Um das herauszufinden, gucken wir mal bei Paulus nach. Paulus schreibt den Philippern. Und wer den Philipperbrief kennt, der weiß, das ist ein fröhlicher Brief. Der Paulus freut sich offensichtlich, den Philippern zu schreiben. Es ist eine Gemeinde, die er liebt. Ja, er schreibt selber, ich habe euch ins Herz geschlossen. Also, das ist sehr, die sind sich sehr nah. Paulus freut sich über die Philipper, wie sie leben, wie sie zusammenleben. Aber die Philipper, die leiden wie viele Christen damals auch unter Verfolgung. Und da schreibt Paulus den Philippern Folgendes im zweiten Kapitel. Ich denke, das gibt es bei euch. Das tröstende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Also Paulus geht davon aus, das gibt es, das ist in der Gemeinde vorhanden. Und das, was er da beschreibt, ist eigentlich eine sehr enge Gemeinschaft. Ja? Leute, die aufeinander achten, die sich sehen, die sich Mut zusprechen, wenn einer krank wird, die füreinander da sind, füreinander beten. Okay. Und dann schreibt er weiter, macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Das wird oft falsch verstanden. Oft wird es falsch verstanden, dass man denkt, wir müssten alle einer Meinung sein. Wir müssten alle ganz genau die gleiche Meinung haben und nur dann ist eine Gemeinde eine gute Gemeinde. Aber das, was Paulus hier eigentlich meint, ist, dass wir uns einig sind, was unser Ziel angeht. Dass wir uns einig sind, wohin es geht, mit wem wir unterwegs sind, mit Jesus. Daran sollen wir einig sein. Indem, dass wir auf Gott zugehen. Und dann schreibt er weiter, seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an, was ich gerade schon gesagt habe. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Also, Paulus schreibt hier einer Gemeinde, die ja, Liebe untereinander hat, die Gemeinschaft miteinander hat, die als christliche Gemeinschaft scheinbar ganz gut funktioniert, weil sie sich gegenseitig im Blick haben. Nur diese Selbstlosigkeit, die bringt er nochmal ein, weil das die schwerste Disziplin ist. Den anderen höher achten als mich selbst. Jeden. Nicht meinen besten Freund. Das ist relativ einfach. Ja, das ist Anfängerlevel. Aber fortgeschritten ist jeden aus der Gemeinde. Auch den, der mir eigentlich nicht passt. Mit dem ich Schwierigkeiten habe. Mit dem ich weiß, mit dem ecke ich immer wieder. Der hat andere Ansichten. Den höher zu achten als mich selber. Da wird es schon grisselig. Wer von uns kann das schon behaupten, dass er den anderen immer höher achtet? Dem anderen das größere Stück Kuchen gönnt? Paulus sieht das aber als eine Auswirkung, als ein Zeichen des Christseins an. Das gehört für ihn dazu. Das ist ganz normal. Aber nicht, weil wir uns irgendwie martern und geißeln und unter größter Anstrengung das irgendwie hinkriegen, sondern als ein Resultat aus der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn wir mit Jesus gemeinsam sind, dann kann das funktionieren. Und nur, wenn wir mit Jesus zusammen sind. Als eine Auswirkung dessen, dass Jesus in uns Gestalt gewonnen hat. Dass Jesus die Gemeinde gestaltet hat nach seinem Bild. Dann funktioniert das. Nur dann geht das. Es geht nicht, weil ich so toll bin und so viel, irgendwie, keine Ahnung, mir so viel Mühe gegeben habe, so viel studiert habe oder was auch immer. Oder schon seit 40 Jahren in der Gemeinde bin. Deswegen klappt das jetzt. Nee, das klappt nur durch Jesus. Ganz wichtiger Punkt für uns, lass Jesus in dir Gestalt annehmen. Lass ihn dich gestalten. Und dann schreibt er weiter. Er schreibt, ein jeglicher, und das ist auch wieder so ein Satz, der gerne falsch verstanden wird, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Das ist ein altes Deutsch, das ist Luther, 1912. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und das wurde oft so verstanden, wir sollen wie Jesus werden und sollen uns anstrengen, so zu handeln. Aber gemeint ist, wir sollen nur so eingestellt sein wie Jesus. Wir sollen uns auf denselben Weg machen wie Jesus. Wir sollen genauso unterwegs sein. Wenn du das als Maß, wenn du Jesus als Maßstab nimmst und versuchst, selber so zu werden, dann tust du mir leid. Sorry, aber das wird hart. Das wirst du wahrscheinlich nicht schaffen. Du kannst eigentlich fast nur daran scheitern. Nein, wir sollen Jesus als eine Ausrichtung nehmen, sagen, das ist das Ziel, da will ich hin. Das ist die Marschrichtung. Und dann schreibt er, um das nochmal zu verstärken, um den Philippern nochmal zu erklären, okay Leute, ich sage euch mal, was so die Grundlage dessen ist, warum ihr dem vertrauen könnt, warum das Sinn macht. Schreibt er ein Christuslied. Das ist jetzt hier nicht vertont, ist nur als Text. Ich lese es euch vor. Er schreibt, denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Drei Punkte, die für uns wichtig sind, wenn wir wissen wollen, wie kommt Jesus auf mich zu? Wie ist dieser Jesus zu mir? Erstens, Jesus hat verzichtet. Jesus war bei Gott von Anfang an. Er ist ein Teil des dreieinigen Gottes. Und er war schon seit der Schöpfung dabei. Jesus war Gott, Jesus ist Gott. Und wenn er auf die Erde kommt, dann verzichtet er auf den Glanz Gottes. Er verzichtet auf die Fülle Gottes. Er verzichtet auf die Allmacht. Er verzichtet auf das Licht Gottes. Ja, unsere Welt hat auch Licht, die ist auch hell. Aber unsere Welt ist auch verpestet mit Verletzungen, mit Erniedrigung, mit Machtgerangel, mit Dunkelheit. Jesus gibt alle Privilegien auf. Er gibt seine Macht auf, Teil Gottes zu sein, und kommt in unsere Welt. Er gibt seine Allwissenheit auf und wird Mensch, der nur noch beschränkt weiß. Jesus gibt seine Allmacht auf und kann hier nur noch das tun, was er von Gott hört, was er den Vater tun sieht. Er führt das aus, was Gott, der Vater, tun will. Ja, Jesus hat Brot vermehrt. Jesus ist übers Wasser gelaufen. Aber nur im Rahmen dessen, was Gott, der Vater, wollte. Als sie ihn festnehmen, kurz vor der Kreuzigung, sagt er, ich könnte Engel herbeirufen, dass sie mich befreien. Aber das mache ich nicht. Da kommen wir nämlich gleich zum nächsten Punkt, aber ich mache erstmal den hier noch fertig. Warum tut er das? Warum nimmt er das auf sich? Warum kommt er auf die Erde? Warum legt er alle seine Privilegien ab? Er tut es, um dir in die Augen zu sehen. Er tut es, um nicht von oben herab zu sagen, komm, ich zeig dir mal, wie wir das machen. Er macht das, um auf Augenhöhe zu kommen mit dir und zu sagen, ich will dir begegnen, und zwar persönlich. Und er macht das, um für dich den Weg frei zu machen, um für dich Rettung einzuleiten. Er achtet uns, er achtet dich höher als sich selbst. Das ist verrückt, oder? Er tut das, weil er dich liebt. Und es ist verrückt, sich vorzustellen, dass ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, würdest du für jemanden aus der Gemeinde, würdest du dich opfern? Du würdest umgebracht werden, aber dafür geht es dem anderen gut. Wer von euch könnte Ja sagen? Ich könnte nicht Ja sagen. Das wäre schon hart. Wenn es um meine Familie geht, meine leibliche Familie, da müsste ich schon länger nach. Aber es ist ein harter Gedanke. Es ist ein sehr harter Gedanke. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, es ist jemand, mit dem ich nichts zu tun habe. Und ich muss auch noch das, was Jesus noch über den Tod hinaus noch alles aufgegeben hat, nur damit er dir in die Augen sehen kann, nur damit er dir begegnen kann auf Augenhöhe. Diese Form von Liebe ist nicht oberflächlich und die ist auch nicht schnell dahingesagt. Die ist lang und hart erarbeitet. Das Zweite, Jesus war gehorsam. Jesus tut, was er tut, weil Gott, der Vater, das möchte. Er hat keine Allmacht mehr hier auf dieser Welt. Jesus wächst auf, er lernt einen Beruf, er arbeitet als Bauhandwerker wie sein Vater und er wartet, bis er 30 Jahre alt wird. Müsst ihr euch mal überlegen, Bonhoeffer hat mit 21 Jahren ein wichtiges Werk geschrieben, mit dem er promoviert hat. Viele weltliche Stars sind in den 20ern irgendwo richtig berühmt und starten so richtig durch, weil sie da die meiste Energie, die meiste Kraft haben. Hätte Jesus auch machen können. Er hätte schon mit 20 irgendwie loslegen können. Er wartet, bis er 30 Jahre alt ist, bis der Vater sagt, jetzt ist es soweit. Und dann geht's los. Dann lässt er sich taufen. Hätte er gar nicht nötig gehabt, aber macht er, was dazugehört. Er lässt sich taufen. Und er nimmt nicht irgendwelche Kumpel mit, die er so gerade so findet am Wegrand, sagt so, ach komm, die sind schon, das passt schon irgendwie. Hauptsache 12, die irgendwie Lust haben mitzukommen. Nein, er betet eine ganze Nacht darüber, wen er nehmen soll, wen er berufen soll als Jünger. Jesus sagt an einigen Stellen, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei der Hochzeit zu Kana zum Beispiel. Da sagt er, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er geht nicht zum Laubhüttenfest, Johannes 7, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Jesus läuft nicht einfach durch Israel und sagt, ach komm, ich mache, was auf dem Weg liegt. Ja, hier ein Wunder, da ein Wunder, passt schon. Also wenn es ein paar Leute mitbekommen, reicht das schon. Nein, er tut, was der Vater ihm sagt. Bis zum Schluss. Deswegen kann er dann auch erhobenen Hauptes nach Jerusalem einreiten. Er weiß, jetzt ist es soweit. Jetzt wird die Zeit kommen. Und er bleibt bis zum Schluss gehorsam, bis zum Kreuz. Das müsst ihr euch vorstellen, was da zwischendurch für Gedanken kommen, wenn dich die Leute auspeitschen, wenn du leidest. Welche Gedanken da hochkommen von, den Mist mache ich nicht mit. Für wen mache ich das hier eigentlich alles? Für mich nicht. Jesus hätte es für sich selber nicht gebraucht. Er hat es für dich gemacht. Und er hat ausgehalten. Er war gehorsam. Warum macht er das? Weil er den Vater liebt. Er war gehorsam, weil er den Vater liebt. Und wohin soll das Ganze führen? Was sind die Konsequenzen daraus? Das Erste, Jesus wird vom Vater erhöht. Er bekommt den Namen, der über allen Namen ist. Jesus macht den Vater groß, er macht Gott den Vater groß und Gott der Vater macht Jesus groß. Sie sind eins. Auf die Frage vom Anfang, wie begegnet uns Jesus? Ich habe es schon gesagt, auf Augenhöhe als liebender Retter. Das ist manchen zu schwach, aber aus meiner Sicht, also ist manchen zu schwach, wenn man das so sagt, ne? Mensch, Jesus kommt in Liebe und so weiter. Manche finden das irgendwie zu romantisch. Die hätten es gern ein bisschen härter und ein bisschen, dass wir doch ein bisschen was machen sollen. Aber aus meiner Sicht ist das die aufwendigste, tiefste und nachhaltigste Aktion, die Welt je gesehen hat. Das, was Jesus getan hat. Und drittens, Jesus will uns mit hineinnehmen in die Beziehung zum Vater. Er sendet uns den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und er möchte, dass wir in diese Gemeinschaft Gottes mit reinkommen. Er verzichtet auf seine Errungenschaften, auf seine Privilegien als Gottes Sohn und er ist gehorsam. Und er möchte, dass wir genau dasselbe tun. Nicht aus uns selber heraus, mit seiner Hilfe. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst. Wir sollen den anderen in Liebe begegnen. Das ist seine Art. Und so sollen wir auch sein. So sollen wir auch handeln. Auch wir sollen auf unsere Privilegien und Errungenschaften verzichten. Wie viele Privilegien habe ich eigentlich? Weil ich Prediger bin, weil ich 45 Jahre werde dieses Jahr. Da gibt es einige, die sind jünger. Und keine Ahnung, was man sich alles ausdenken kann. Das soll bei uns nicht gelten. Das soll bei uns nicht zählen. Es ist egal, wie viel Erfahrung ich habe, welchen Beruf ich gelernt habe. Wir sollen Menschen nicht nur hier in der Gemeinde, auch in der Stadt, nicht als Besserwisser, als diejenigen, die mehr wissen von Gott, sondern als Botschafter der Liebe Gottes begegnen. Und ich weiß, dass es auch manchmal schwierig ist, ne? Der eine oder andere, der möchte gern das Wort zu den Leuten bringen und möchte ihnen gern schon sagen, was sie glauben sollen. Aber ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Weil die Leute heutzutage in Spremberg, ich glaube auch bei uns in der Gemeinde, aber auch in Spremberg, es gibt so viele Menschen oder so viele Organisationen, die irgendwas zu sagen haben, wie das Leben funktioniert. Die Menschen haben eigentlich keine andere Wahl, als nach den Früchten zu gehen. Zu fragen, was sind eigentlich die Früchte von dem, was die da so alle erzählen? Wenn die Früchte gute Organisationen sind, muss man sagen, das kriegt die Feuerwehr auch hin. Und nichts gegen die Feuerwehr, das ist sehr wichtig. Wenn die Früchte sind, dass viele Menschen kommen, das kriegen andere auch hin. Und besser. Die Früchte, die bei uns wachsen können, ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, mit der wir den Menschen begegnen. Das ist das Entscheidende, was bei uns wachsen kann. Und wenn Menschen diese Früchte entdecken, werden sie auch wissen wollen, welches Wort dahinter steht. Es soll in unserem Leben auch der Gehorsam wichtig sein. Die Frage in unserem Leben nach Gottes Willen. Es geht nicht um meinen Willen mit einem Schuss Gottes Willen noch dazu, je nachdem, wie ich Zeit habe oder wie es funktioniert. Also bei so ganz privaten Sachen, das kriege ich alleine hin. Wenn ich irgendeine Aktion vorbereite, dann darf Gott schon ein bisschen mehr segnen. Und wenn ich Angst habe und mir ganz unsicher bin, dann bete ich aber so richtig um Gottes Segen, weil dann kann er richtig voll eingreifen. Nee, es geht um Gottes Willen in meinem Leben. Wenn ich ihm nachfolge, geht es darum, was er will. Gehorsam im Sinne von horchen auf Gottes Wort, horchen auf Jesus. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und all das, was ich gerade gesagt habe, das ist keine Einstiegsprüfung. Es ist kein, wenn du das schaffst, dann wirst du Christ. Nee, das ist unser gemeinsamer Ausblick, wohin es geht. Das ist unser gemeinsamer Blick, wo wir sagen, das ist die Marschrichtung, das ist das, was Jesus vorgegeben hat, wie er gelebt hat. Und wir dürfen gucken, hey, da wollen wir auch hin. Okay, ich schaffe das eine oder andere noch nicht. Ich kann den einen oder anderen noch nicht höher achten als mich selbst, aber ich will Jesus an mir wirken lassen, dass das irgendwann passiert. Denn das ist seine Art, das ist Gottes Art, zu reden und zu handeln. Da wollen wir hin, dahin wollen wir uns verändern lassen. Amen.